herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Verdauungscouch, eurem Podcast für fachlich fundierte Diskussionen von Themen rund um Magen und Darm, direkt aus unserer gastroenterologischen Praxis und das alles in leicht verdaulich. Nun, macht es euch gemütlich und lasst uns gemeinsam in die faszinierende Welt des heutigen Themas eintauchen. Heute diskutieren für euch Martin Storr aus Starnberg und ich habe euch einen Gast mitgebracht, Professor Dr. Christian Labenz aus Mainz. Der Christian ist leitender Oberarzt und stellvertretender Klinikdirektor an der Uni Mainz. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Gastroenterologie und er ist heute hier, weil er dort die Leberambulanz leitet und wissenschaftlich sehr aktiv im Gebiet der Lebererkrankungen ist. Und was wir heute besprechen wollen, ist, wir wollen heute ein bisschen zum Thema zu viel Fett in der Leber. Warum habe ich das eigentlich? Christian, warum haben Menschen zu viel Fett in der Leber?
Ja, hallo Martin. Erstmal vielen Dank, dass ich endlich auch auf der Verdauungscouch Platz nehmen darf. Ich bin ein großer Fan und ich freue mich, dass wir dieses spannende Thema jetzt heute haben. Du startest natürlich mit einer guten Frage. Warum haben Menschen zu viel Fett in der Leber? Und ich glaube, da müssen wir ganz vorne anfangen. Die Leber ist eigentlich das zentrale Stoffwechselorgan des Körpers und die Leber ist ganz stark eingebunden in Zuckerstoffwechsel, in Fettstoffwechsel, bildet ganz viele Proteine. Und wenn man es ganz leicht haben will, dann ist, wenn zu viel Fett auf die Leber trifft oder die Leber selber zu viel Fett produziert, was sie nicht mehr los wird, dann kann die Leber verfetten. Und da verfetten vor allem die Leberzellen. Das sind die sogenannten Hepatozyten. Und die müssen natürlich auch zu einem gewissen Grad ein bisschen Fett speichern. Aber gefährlich kann es werden, wenn das Fett zu viel wird.
Merke ich das eigentlich unbedingt? Also ich empfinde mich jetzt persönlich mal so als schlank oder nennen wir es zumindest normalgewichtig. Kann es sein, dass meine Leber im Hintergrund verfettet und ich das überhaupt nicht mitkriege?
Tatsächlich kann das leider sein. Das große Problem ist, dass die Leber nur selten Schmerzen macht. Das Häufigste, und das habe ich auch in eurem Podcast gelernt, ist ja, dass Menschen mit Schmerzen zu ihrer Ärztin oder zu ihrem Arzt kommen. Und die Leber kann eigentlich fast nur Schmerzen machen, wenn die Kapsel richtig gespannt ist. Also die Leber stark geschwollen ist beispielsweise oder wir ein Trauma hatten, also dass wir beispielsweise einen Schlag gegen die Leber bekommen haben. Und wenn die Leber verfettet, dann empfinden wir meistens nicht so viel. Da kann man einen Druck im Oberbauch haben, der aber sehr unspezifisch ist. Viele Patientinnen und Patienten berichten beispielsweise auch von Müdigkeit. Aber Müdigkeit ist natürlich auch ein sehr unspezifisches Symptom. Da gibt es viele Ursachen, die dazu führen kann. Und deswegen ist es häufig so, dass die Leber eher unerkannt erstmal verfettet.
Ist denn das riskant, wenn meine Leber unerkannt verfettet? Muss man da zum Screening gehen? Habe ich irgendwelche Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten oder würde das, wenn es mal kritisch wird, schon automatisch auffallen?
Ja, das ist das große Problem. Eine Lebererkrankung und vor allem natürlich auch eine Fettlebererkrankung bleibt häufig ganz lange Zeit unerkannt, wenn wir nicht Lebervorsorge betreiben. Das heißt, wenn wir nicht danach suchen. Und das ist das, was du angesprochen hast. Bring Screening-Maßnahmen was. Also sollten wir mal nach der Leber gucken. Und das kann ich eigentlich nur bejahen. Wir sollten da ein Auge drauf haben, weil die Fettleber spielt nicht nur eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, dass es zu einer Leberzirrhose sogar im schlimmsten Fall kommen könnte, sondern die Fettleber spielt auch eine ganz große Rolle, wenn wir von gesundem Metabolismus sprechen. Wir sprechen hier auch über kardiovaskuläre Erkrankungen, wir sprechen hier auch über Nierenerkrankungen. Überall da spielt die Leber und die verfettete Leber eine Rolle. Und deswegen ist es natürlich gut, die Leber gesund zu halten. Im Alltag ist das so, dass das Screening leider ein bisschen vernachlässigt wird. So muss man es fast sagen. Wir haben ja Vorsorgeuntersuchungen in Deutschland. Ich denke, fast jedem ist der Checkup 35 beispielsweise ein Begriff. Da gucken wir beispielsweise ja auch etwas nach Zuckerstoffwechsel oder auch nach Blutdruck. Aber nach der Leber gucken wir da noch nicht wirklich. Und ich denke, das ist ein Problem, weil wir haben in Deutschland, davon ist auszugehen, sicher mal über 10 Millionen, vielleicht sogar 15 oder sogar bis zu 20 Millionen Fettlebererkrankte. Also das ist gar nichts Seltenes im Alltag. Und deswegen müssen wir uns dem, denke ich, auch bewusst sein und so ein bisschen Bewusstsein für Lebergesundheit auch in unseren Alltag und in unsere Denke bekommen.
Jetzt ist natürlich die Zahl, die du gerade genannt hast, 10 bis 15 Millionen Fettlebererkrankte, ist ja dann doch irrsinnig hoch eigentlich. Das heißt, die werden ja meistens beim Hausarzt auffallen, bei zum Beispiel einer Ultraschalluntersuchung. Und dann muss der Hausarzt es ja irgendwie auch benennen. Ich finde, Fettleber klingt also furchtbar. Also wenn ich auf der Liege liege und dann sagt der Arzt, alles ist gut, aber Sie haben eine Fettleber, dann wäre ich doch also erstmal sehr verwundert und irgendwie enttäuscht. Wir Ärzte können den Erkrankungen ja immer ganz tolle Namen geben. Was ist denn so die Klaviatur der verschiedenen Namensgebungen, der verschiedenen Stufen oder Arten der Lebererkrankungen, wo Fett eine Rolle spielt?
Da hat sich tatsächlich jetzt viel getan in den letzten Jahren und ich finde auch, dass das ein ganz wichtiger Punkt ist. Du hast nämlich komplett recht, der Begriff Fettleber hat irgendwas Stigmatisierendes. Natürlich ist es so, dass es pathophysiologisch zu einer Verfettung kommt, aber wir sind jetzt dahin übergegangen und da haben uns auch bei der Nomenklatur Patientinnen und Patientenvertreter beraten, dass wir den Überbegriff steatotische Lebererkrankung nennen. Steatose ist die Verfettung. Und ich finde, das ist ganz pfiffig gemacht, weil es gibt natürlich nicht nur steatotische Lebererkrankungen, die beispielsweise durch ein metabolisches Syndrom, also Übergewicht, Typ 2 Diabetes oder Fettstoffwechselstörungen entstehen, sondern am anderen Ende des Extrems gibt es auch die alkoholische Lebererkrankung. Auch die macht eine Verfettung in der Leber, also zu viel Alkohol führt zu Leberverfettung und dann zu Entzündung. Aber ich denke, hier ist es ganz wichtig, dass wir das klar abgrenzen, wenn ein metabolisches Problem vorliegt, dass wir das abgrenzen von dem alkoholischen Problem. Weil, das wissen wir beide und das wissen alle, alkoholische Lebererkrankungen sind sehr stigmatisierend für unsere Patientinnen und Patienten. Und die meisten Menschen in Deutschland haben ein metabolisches Problem. Also die haben ein Problem durch Übergewicht, durch Bluthochdruck, durch Diabetes mellitus Typ 2, also Zuckerstörung, die zu einer Verfettung der Leber führen. Und wir nennen das jetzt mittlerweile metabolische Dysfunktion assoziierte steatotische Lebererkrankung. Ein etwas sperriger Begriff im Deutschen. Du merkst, ich habe es schon ein bisschen geübt, deswegen breche ich mir die Zunge nicht mehr. Aber das trifft den Nagel ganz gut auf den Kopf, wenn man ehrlich ist. Also wir haben ein metabolisches Problem, damit ist das assoziiert und deswegen eine steatotische Lebererkrankung. Kurz nennen wir das jetzt Muscle D im Neudeutschen.
Muscle D. Jetzt hast du mich weitergebracht. Also ich muss dem Patienten sozusagen nach dem Ultraschall nicht mehr sagen, Sie haben eine Fettleber. Ich könnte ausweichen auf, Sie haben eine steatotische Erkrankung. Dann schaue ich natürlich in fragende Gesichter. Und wenn ich dann sozusagen noch abstrakter sein möchte, dann sage ich, ich habe eine Muscle D. Wie benennst du den Patienten? Wie wäre so dein Standardvokabular?
Ich will ganz ehrlich sein. Ich spreche im Alltag weiterhin von einer Verfettung der Leber, ne? Weil das ist im Endeffekt das, was wir haben und das ist auch das, was man sich besser vorstellen kann. Aber ich erkläre den Patientinnen und Patienten im Nachgang dann direkt und das geht meiner Ansicht nach innerhalb von wenigen Minuten, wo diese Verfettung herkommt, weil die erste Aussage, die ich im Alltag eigentlich immer erlebe, ist, Herr Doktor, ich trinke aber keinen Alkohol. Und da sage ich immer, das glaube ich, das weiß ich und das müssen Sie so gar nicht sagen, weil Ihre Erkrankung, Ihre Fettlebererkrankung kommt nicht von Alkohol, sondern eben von diesen metabolischen Faktoren. Und ich erkläre das immer so, dass es ein Stoffwechselproblem gibt, also dass Ihr Stoffwechsel mit dem, was Ihrem Körper zur Verfügung gestellt wird über die Nahrung, die aufgenommen wird und mit dem, was vorhanden ist, und da spreche ich beispielsweise von Bauchfett auch, dass Ihr Stoffwechsel und Ihre Leber damit nicht mehr klarkommt und deswegen Fett einlagert in die Leberzellen. Und das kann dann leider im nächsten Schritt dazu führen, dass sich die Leber entzündet. Und das ist dann die sogenannte Steatohepatitis, also eine Steatose, eine Verfettung mit Hepatitis. Das ist die entzündete Leber. Und das kann die progressive Form der Fettlebererkrankung dann werden.
Jetzt hast du uns schon ein bisschen erläutert, wie sozusagen diese pathophysiologischen Kernmechanismen der ganzen Fettlebererkrankungen sind. Wenn man sozusagen bei metabolischen Erkrankungen ist, ist man ganz schnell auch beim Begriff Insulinresistenz. Ich habe da mal gehört, es gibt sozusagen auch eine Insulinresistenzkomponente der Leber. Was genau ist denn damit gemeint?
Ja, die Insulinresistenz ist ja das, was beim Typ 2 Diabetes mellitus auftritt, also bei der Zuckererkrankung, die durch das metabolische Syndrom auftritt. Und diese Insulinresistenz bedeutet für gewöhnlich beispielsweise an der Muskulatur, dass Zucker nicht mehr adäquat aufgenommen werden kann, wenn das Insulin nicht mehr richtig wirkt. Und dieses Phänomen der Insulinresistenz gibt es leider auch an der Leber und an den Leberzellen. Und das kann dann dazu führen, dass es eine Dysregulation, also eine Veränderung der Glukose-Zuckerproduktion in der Leber gibt. Und das kann dazu führen, dass die Leber einfach auch weiter Zucker produziert, obwohl Insulin da ankommt. Und leider auch, dass Fettstoffwechsel oder Fettsignalwege in der Leber verändert werden. Und diese Kombination führt dann A dazu, dass man meistens noch mehr Probleme mit dem Zuckerstoffwechsel hat, also sich auch der Diabetes verschlechtert. Und B, dass wir Fetteinlagerungen in den Leberzellen bekommen, die dann zu Entzündungsprozessen und schlussendlich sogar zur Vernarbung führen können.
Jetzt kommt ja nochmal das Schlagwort Fett in den Mittelpunkt. Wenn ich so mit meinen Freunden Karten spiele, dann wird oftmals über gutes Fett und schlechtes Fett gesprochen. Und manchmal fallen auch Begrifflichkeiten wie braunes Fett oder weißes Fett. Hat das im Zusammenhang mit dieser ganzen Lebergeschichte irgendwie eine Rolle oder ist das völlig unbedeutend?
Total. Wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich mir ehrlich gesagt nur braunes Fett wünschen, aber leider habe ich davon nicht so viel. Das würde ich ehrlich gesagt jedem wünschen. Braunes Fett ist, wenn man es ganz einfach haben möchte, die Heizung unseres Körpers. Das ist super. Braunes Fett verbrennt. Das wollen wir haben. Das ist sehr stoffwechselaktiv, aber in einem positiven Sinne. Leider, und das betrifft auch mich zu einem gewissen Grad, haben wir auch viel weißes Fett und da haben wir viel mehr als das braune Fett. Und weißes Fett kann an verschiedensten Stellen im Körper sitzen und die unglücklichste Stelle, das muss man leider ganz klar sagen, ist das weiße Fett, was im Bauchbereich sitzt. Wir nennen das viszerale Adipositas, also die Bauchadipositas. Und das ist ein ganz großes Problem, weil dieses Fett ist sehr aktiv. Das setzt viele Fettsäuren frei, also da kommt Fett in die Blutbahn und das produziert leider auch noch Entzündungsstoffe. Und das hauptzuführende Gefäß in die Leber ist die sogenannte Pfortader. Da kann man sich grob vorstellen, da kommt fast alles Blut aus dem Bauch raus und trifft auf die Leber. Und diese Fettsäuren und auch diese Entzündungsfaktoren treffen leider dann über diese Gefäße auf die Leber. Und das führt dann oder verstärkt eine Verfettung, das verstärkt Entzündungsprozesse in der Leber und dann später sogar auch die Narbenbildung, wenn es ganz schlecht läuft.
Jetzt lass es mal ganz schlimm laufen und ich komme vom Ultraschall nach Hause und muss meiner Frau berichten, dass ich mich zwar normalgewichtig empfinde, aber der Arzt gesagt hat, ich habe eine Fettleber. Wie muss ich jetzt meine Ernährung umstellen oder muss ich das überhaupt tun? Ist das Fett in der Leber das Fett, was aus dem von mir Gegessenen kommt oder macht da der Körper sein eigenes Spiel?
Ja, das ist manchmal gar nicht so leicht. Also ein großer Punkt ist natürlich, kann man auch so schön sagen, du bist, was du isst. Also es ist natürlich schon wichtig, was du zu dir nimmst, das ist immer wichtig. Aber es gibt auch Personen, die haben einfach, ich nenne es mal, ein bisschen Pech gehabt. Es gibt Personen, die neigen zu Typ-2-Diabetes, es gibt Personen, die neigen zu Fettstoffwechselstörungen und es gibt sogar auch Personen, die haben genetische Risikomerkmale, die dazu führen, dass die Leber eher verfettet oder sogar eher entzündet und vernarbt. Da gibt es beispielsweise ein Risikogen, PNPLA3 nennt sich das, was mit einem erhöhten Risiko auch für eine Vernarbung einhergeht. Aber Gene erzählen hier nicht die ganze Geschichte und es gibt eigentlich niemanden, der jetzt nur wegen Genen eine Fettleber entwickelt. Es gibt aber auch, wie du gerade gesagt hast, schlanke Personen sogar, die auch eine Fettleber entwickeln können. Und da würde man ja eigentlich denken, bei fast allen ist das bei Adipositas, aber es gibt auch Personen, die schlank sind, relativ wenig Muskelmasse haben und eigentlich gar nicht übergewichtig, aber die beispielsweise auch Bauchfett haben oder Fett im Bauch wirklich, was man gar nicht so stark sieht. Und das kann dann sehr stoffwechselaktiv sein. Und wenn man dann noch genetisch einen Risikofaktor mitbringt, kann man selbst hier eine progrediente Fettlebererkrankung bekommen.
Jetzt habe ich im Schwimmbad neulich gesehen, dass manche Männer so eine richtige Kugel wie so ein Luftballon vor sich hertragen als Bauch und der Rest des Körpers erscheint eigentlich relativ dünn und schlank und andere verfetten am ganzen Körper. Ist das letzten Endes irgendwie assoziiert mit diesen metabolischen Nebenerkrankungen oder ist das völlig unabhängig?
Nee, völlig unabhängig ist das nicht. Und das ist schon ganz klar das, was wir sagen müssen, was das Gefährlichste ist. Also dieses Bauchfett, das ist das, was eigentlich unbedingt vermieden werden soll. Jetzt kann man natürlich nicht sagen, wenn man dafür etwas weniger Bauchfett hat und weniger Kugel und mehr Fett an anderen Stellen, dann wäre das alles gut und ungefährlich. Das ist natürlich auch nicht der Fall. Aber Bauchfett ist schon die größte Gefahr, das muss man klar sagen.
Und zur Ernährung ist mir eigentlich heute Nachmittag noch eine Frage eingefallen. Ich habe mal gehört, dass man sozusagen über Obstsäfte die Leber verfetten lassen kann. Ist das wirklich so? Also wenn ich jetzt zweimal am Tag einen Smoothie trinke, dass ich zwar irgendwie gesund lebe, aber meine Leber verfettet?
Auch da wieder ein kluger Spruch. Auch hier ist es so, die Dosis macht natürlich das Gift. Aber du hast vollkommen recht mit dieser Annahme. Was für die Leber sehr gefährlich ist, ist Fructose. Also das heißt, wenn wir zu viel Fructose zuführen, und das ist beispielsweise auch in deinen Fruchtsäften der Fall, dann ist das für die Leber und für den Gesamtkörper natürlich auch nicht gesund. Zusätzlich muss man generell sagen, was ganz schlecht ist, nicht nur für die Leber, sondern auch für den restlichen Metabolismus, sind natürlich gezuckerte Getränke. Also hier spreche ich beispielsweise über Cola oder andere Softdrinks, das ist gar nicht gut für das Organ. Und was wir natürlich auch vermeiden sollten, sind hochprozessierte Lebensmittel. Also da spreche ich beispielsweise auch von der Tiefkühlpizza, um ein Beispiel zu nennen. Alles, was viel verarbeitet ist, hat meistens keine gute Zusammensetzung und ist von den Nährstoffen für den Körper eigentlich nichts Gutes. Und damit tun wir dann auch der Leber wirklich nichts Gutes, das muss man so klar sagen.
Da sind wir dann plötzlich bei einer ganz dringlichen Frage auch, weil viele sagen, ach ja, eine Cola, das gibt es ja auch ohne Zucker. Ja, diese Süßstoffe, haben die jetzt nur auf die Entstehung der Fettleber ähnliche Risiken oder sind sie diesbezüglich unbedenklich?
Unbedenklich würde ich nicht komplett sagen, aber sie sind natürlich etwas besser, als wenn man jetzt die rein zuckerhaltigen Getränke trinkt. Trotzdem im Alltag, das werde ich von den Patienten auch sehr häufig gefragt, rate ich davon ab, weil was wir gelernt haben und was wir wissen, ist, dass diese Zuckerersatzstoffe auch zu Heißhunger führen können und den Appetit steigern können. Und dann geraten wir natürlich an anderer Stelle wieder in eine gewisse Fehlernährung oder Überernährung. Deswegen im Alltag rate ich leider zum guten alten Sprudelwasser, um ehrlich zu sein.
Das ist auch ein leckeres Getränk, ja. Das trinke ich auch sehr gerne. Jetzt ist es ja, wenn wir von Erkrankungen sprechen, dass wir irgendwie die Schuldfrage klären, ja. Und ich lerne jetzt schon, bei der Fettleber ist so eine Ernährung schon ein ganz wichtiger Punkt. Aber schöner ist es ja immer, wenn jemand anderes schuld ist, ja. Ganz früher, wie man wenig medizinisches Wissen hatte, da hieß es einfach, ich hab's halt mit den Drüsen, ja. Dann haben wir ein bisschen Wissen bekommen und dann war sozusagen immer die Genetik schuld. Ja? Der liebe Gott und die Eltern tragen die Schuld. Und in der modernen Zeit ist ein anderer Feind da. Es sind die Mikroben, die in uns leben. Ja? Die Mikroben sind an allem schuld und die will man abwandeln. Haben denn unsere Darmmitbewohner eine potenzielle Mitschuld? Und wenn ja, kann ich das theoretisch messen und beeinflussen?
Also unsere Darmmitbewohner sind ja wirklich in allen Bereichen ein ganz heißes Thema, das muss man wirklich sagen. Und das ist natürlich auch ein ganz spannendes Forschungsfeld. Und ja, wir sind uns schon sicher, dass das Darmmikrobiom, also die Keime und Viren und Pilze, die wir so im Darm haben, eine Rolle spielen bei der Entstehung der Fettleber. Was aber auch ganz klar ist, es macht keinen Sinn, das Mikrobiom jetzt zu messen, weil das Mikrobiom ist von verschiedensten Faktoren abhängig. Ihr habt da ja auch schon mal drüber gesprochen auf der Verdauungscouch. Ernährung spielt hier ein großes Thema. Es gibt da große interindividuelle Unterschiede und sogar die Tageszeit spielt ja eine Rolle, wann das Ganze abgenommen wurde. Und ich habe das auch immer wieder, dass Patientinnen und Patienten zu mir kommen und haben das teuer und aufwendig messen lassen. Und ich muss ihnen dann leider immer sagen, daraus können wir jetzt so akut für den Einzelnen bisher nichts lesen. Ich kann mir vorstellen, dass in Zukunft, aber mit Zukunft meine ich in vielen, vielen Jahren, darmgerichtete Therapien kommen werden, die hier zu einer positiven Beeinflussung des Darmmikrobioms kommen und wir damit dann gut einzelne Erkrankungen behandeln können. Wir kennen das ja auch beispielsweise schon bei der Durchfallerkrankung durch Clostridioides difficile. Da können wir schon in das Mikrobiom positiv eingreifen. Bei der Leber sind wir noch nicht so weit, dass wir auch nur irgendwo in der absoluten Nähe einer Zulassung wären. Und bei der Fettleber sind wir da ganz weit noch von entfernt. Deswegen, um es kurz zu fassen, die Mikroben spielen eine Rolle. Aber was rauslesen aus so Befunden können wir heute noch nicht.
Also ich habe heute zur Pathophysiologie der Fettlebererkrankungen einiges gelernt und möchte mich ganz herzlich bedanken bei dir, Christian. Was ich insbesondere mitnehme ist, also ich möchte gern um mich herum viel braunes Fett haben, weil dann muss ich nicht frieren, das wärmt mich so ein bisschen. Und ich habe gelernt, dass 10 bis 15 Millionen Deutsche eine Fettleber haben können. Das sind ganz schön viele. Und sofern Sie alle hier heute zuhören, ja, Sie müssen sich nicht an der Fettleber aufhängen. Sie neigen einfach zu einer Verfettung der Leber. Das klingt doch deutlich freundlicher. Christian, ich glaube, das fachliche Schlusswort, das würde ich dir gern übergeben. Wenn du einen Tipp geben kannst, was kann ich in meinem Leben tun, um einer Fettleber vorzubeugen? Was wäre diese eine Sache?
Ich nehme mir jetzt einfach mal zwei raus und das Beste, was wir nicht nur der Fettleber tun können, sondern generell uns, ist ausgewogene, gesunde Kost und zusätzlich so viel Bewegung, wie es nur geht.
Großartig. Ich glaube, das ist eigentlich umsetzbar. Da möchte ich mich wirklich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken. Hat total viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, ihr habt auch ganz viel gelernt. Ich bedanke mich für euer Interesse. Hoffe, dass ihr viel Neues erfahren habt und den ein oder anderen Tipp für euer eigenes Leben oder den Berufsalltag mitnehmen könnt. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid, wenn es heißt, herzlich willkommen auf der Verdauungscouch. Der Podcast Die Verdauungscouch ist auf allen üblichen Podcast-Plattformen zu hören. Abonniert uns einfach und liked uns, um keine Folge zu verpassen und hinterlasst gerne eine Bewertung. Wenn ihr uns Gedanken mitteilen wollt oder Themenvorschläge für weitere Folgen habt, dann könnt ihr dies gerne auf unserer Webpage unter www.verdauungscouch-podcast.de hinterlassen. Wir freuen uns auf euer Feedback. Bleibt gesund und denkt dran, eine gute Verdauung, die beginnt im Kopf.